Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Ich lese den Predigttext. Er steht in Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagt aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und jetzt kommt der Text. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen, und überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Es gibt ja in der Bibel viele Namen, die sind negativ besetzt. Wenn wir diese Namen hören, dann wissen wir sofort, was die Person falsch gemacht hat. Absalom, Isabel im Alten Testament, im Neuen Testament, Judas, Pilatus. Wenn wir diese Namen hören, dann wissen wir gleich Bescheid. Keiner würde gerne so einen Namen seinem Kind geben. Unbeliebt natürlich. Manche dieser Personen sind aber namentlich gar nicht genannt. Zum Beispiel der reiche Jüngling, der Jesus nicht nachfolgen kann. Seinen Namen kennen wir nicht. Und eben auch der Landwirt in unserer Geschichte, ist ja eine fiktive Person, der ist namentlich nicht bekannt. Aber bei ihm gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Wir wissen nicht genau, was dieser Mann falsch gemacht hat. In der Vorbereitung habe ich eine Ausarbeitung gehört von dem Joachim Hipfel aus Saarbrücken. Da habe ich mich ein bisschen daran orientiert. Aber ich habe auch eine Predigt gehört von einem Winzer, von einem Weinbauer, die ja dieses Jahr besonders gut abgeschnitten haben. Und der hat gesagt, das ist ein erfolgreicher Landwirt. Das ist ein Mann, der hat gut gewirtschaftet. Der hat betriebswirtschaftlich ordentlich gearbeitet. Jesus beschreibt ihn als wohlhabend. Und dieser Bauer, dieser Landwirt, der wird nun überrascht von einer guten Ernte. Was soll ich tun, fragt er sich nun. Wahrscheinlich hat er auch schon schlechte Ernten erlebt. Missernten ist nicht alles so wie dieses Jahr, ne? Aber er hat auch daraus gelernt und er sichert diesmal diese besondere, diese außergewöhnliche Ernte. Er investiert, baut größere Scheunen und sichert so seinen Erfolg. Er denkt an die eigene Zukunft, betriebswirtschaftlich ein kluger Mann. So muss man handeln, wenn man Erfolg haben will. Alles andere wäre doch dumm, oder? Wir hätten doch wohl ähnlich gehandelt. Ein Beispiel aus meinem Leben. Mein erstes richtiges Gehalt habe ich mit 28 bekommen. Abitur, Bundeswehr, Studium, Referendariat, Einsparmaßnahmen im Schuldienst. Plötzlich war ich 28, zum ersten Mal ein volles Gehalt. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe eine nette Frau zum Steakessen in Köln eingeladen. Wir haben auch später geheiratet, aber das war damals noch nicht klar. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe 2 Bausparverträge abgeschlossen. Nach meinem ersten Gehalt. Das ist doch schlau, oder? Ich meine, die Sache mit dem Steakessen. Also was hat denn dieser Mann nun so falsch gemacht, dass in dieser Geschichte von Gott so, ich sag mal salopp, abgewatscht wird? Was hat er falsch gemacht? An dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte mit einem logischen Fehler. Und vielleicht könnt ihr den auflösen. Da ist ein reicher Mann in Amerika, ein Milliardär. Er hat sich ein großes Imperium aufgebaut. Firmen, Immobilien, Freizeitparks. Er hat sogar ein eigenes Museum. Und in diesem Museum hängt ein Bild. Und dieses Bild will er verkaufen. Das hat er selber organisiert. Für 1 Million Dollar. Und er will das alles selber machen. Er will mit dem Flugzeug zum Verkaufsort fliegen und das Bild verkaufen. Und dann bekommt er einen Anruf von einem langjährigen Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter sagt, bitte fliegen Sie nicht. Ich habe in den vergangenen Monaten und Wochen immer wieder nachts geträumt, Sie werden mit diesem Flugzeug abstürzen. Dann sagt der Milliardär, ich bin ein rationaler Mensch. Ich glaube nicht an Träume, ich glaube nicht an Visionen. Natürlich fliege ich. Aber dieser Nachtwächter gibt keine Ruhe. Und dann knickt der Milliardär ein und sagt, okay, ich fliege nicht. Abends sitzt der Milliardär, Abendessen, Nachrichten, und er kriegt in den Nachrichten mitgeteilt sozusagen, dass diese Maschine, die er gebucht hat, mit der er fliegen wollte, dass diese Maschine abgestürzt ist. Und es hat keine Überlebenden gegeben. Das ist Gänsehaut, oder? Also, am nächsten Morgen ruft der Mann im Museum an und sagt, geben Sie dem Nachtwächter $1 Million Belohnung und dann schmeißen Sie ihn raus. Fristlose Kündigung. Warum? Fristlose Kündigung. Wenn ein Arzt besoffen operiert, fristlose Kündigung. Wenn ein Finanzbeamter Geld unterschlägt, fristlose Kündigung. Was hat dieser Mann falsch gemacht? Er hat doch das Leben seines Chefs gerettet. Was hat er falsch gemacht, dass er rausfliegt? Was hat der Nachtwächter am Telefon gesagt? Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten nachts immer wieder geträumt, Sie werden mit dem Flugzeug abstürzen. Dieser Mann hat monatelang während der Arbeitszeit tief und fest geschlafen, nicht einmal eingenickt, durchweg immer geschlafen. Das hat er falsch gemacht. Ist das auch so rätselhaft mit diesem reichen Landwirt? Was hat er falsch gemacht? Was hat er falsch gemacht, dass Gott ihn einen Narren nennt? Das ist Lutherdeutsch. In der Volksbibel für die Jugendlichen steht da, du Volltrottel, du Volltrottel. Was hat er falsch gemacht? Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, die ist sehr kurz. Ich habe die Wörter nicht gezählt, aber es waren, glaube ich, das Gleichnis, 8, 9 Zeilen. Und in diesem kurzen Text kommt, je nach Übersetzung, 10, 11, 12 Mal vor, ich, mich, meiner, mir. Ich, mich, meiner, mir. Dieser Mann hat wohl gemeint, mit seinem Reichtum könnte er sein Leben garantieren. Er bleibt bei seinem Denken nur bei sich. Ich, mich, meiner, mir. Er selber ist das Zentrum seines Lebens. Jesus erzählt uns diese Geschichte, dieses Gleichnis als ein Beispiel. Sie soll uns sehr plakativ zeigen, wie sich unser menschliches Denken, egoistisch, ich-bezogen, von dem Denken Gottes unterscheidet. Und durch diesen Vergleich wird der betriebswirtschaftlich schlaue Landwirt zum Narren. Unser Text steht ja in dem Zusammenhang, hütet euch vor Habgier. Wir können durch diesen Text und durch diese Predigt hoffentlich auch lernen, wie wir als Christen mit, menschlich gesprochen, mit Erfolg umgehen sollen. Mit unserem Besitz, unserem Geld, dem, was uns zugefallen ist, unseren Fähigkeiten, eben mit all dem, was Gott gegeben hat. Wir feiern heute Erntedank. Dankbarkeit für das, was Gott gibt. Mein Dank für meinen Erfolg, der gilt Gott. Landwirte, Gärtner und selbst die, die nur ein kleines Gärtchen haben, mit Tomaten, Salat und Kräuter, alle freuen sich über die Ernte des Jahres. Und wir haben eben gesungen, alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm Dank, drum dankt und hofft auf ihn. Erntedank, Dankbarkeit für das, was Gott gibt. Mein Dank für meinen Erfolg gilt Gott. Und das ist schon die erste Antwort auf die Frage, was hat der Landwirt falsch gemacht? Wie sollen wir denn mit materiellem Erfolg umgehen? Wir sollen zuerst Gott danken. Unser erster Dank gehört Gott. Jesus brauchte das seinen Zuhörern nicht erklären. Es gibt keine Auslegung zu diesem Text, den wir gehört haben. Die Leute haben die Geschichte gehört und wussten sofort, hier fehlt der Dank. Ernte bedeutet ja Leben, Lebensmittel, Überleben. Was soll ich tun, sagt der Landwirt. Was soll ich tun? Die Leute damals wussten es, unser Dank gilt Gott. Und die alten Menschen die Menschen im alten Israel, die wussten, das Erste, was wir ernten, das geht an Gott. Die Menschen in der Urzeit sozusagen des Glaubens, die ersten Menschen, haben von Gott nicht viel gehabt. Die haben keine Texte, die haben keine Gebote gehabt. Die haben die Stimme Gottes nicht oft gehört. Die haben wenig Zeugnisse gehört. Aber eins wussten sie, nach einer guten Ernte gibt man Gott etwas zurück. Das wird schon auf den ersten Seiten der Bibel berichtet. 1. Mose Kapitel 4. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eins von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte es Gott als Opfer dar. Und das wurde dann im Volk Gottes ein guter Brauch. Der erste Teil der Ernte geht an Gott. Damit bedankte man sich bei Gott. Ihm gehört ein Anteil der Ernte, und zwar der erste Teil. Und damit haben wir auch schon eine zweite Antwort auf die Frage, was hat der Landwirt falsch gemacht? Und auch hier musste Jesus seinen Zuhörern keine weitere Auslegung geben. Den Menschen war klar, der Landwirt hat bei all seinem klugen Handeln nicht nur vergessen, sich bei Gott zu bedanken, er gibt Gott auch von seinem Erfolg nichts ab. Und das war nun in Israel absolut üblich. Egal, ob es um Getreide ging oder ob es um Vieh ging, 10% gingen an Gott. Eigentlich an Gott zurück, denn der Gedanke, der dahinter steckte, war ja, alles gehört Gott. Alles kommt von Gott und in dieser Logik gibt man Gott eben einen Teil zurück. Und Gott wiederum sagt, das, was ihr mir gebt, wird euch letztlich nicht fehlen. Es gibt so eine schöne Stelle in Maleachi, da haben wir heute Morgen keine Zeit, darüber weiter nachzudenken. Aber in dieser Stelle fordert Gott sein Volk sogar auf, macht doch mal die Nagelprobe. Gebt mir doch mal den Zehnten und schaut, ob es euch dadurch besser oder schlechter geht. Auch materiell. Als ganz junger Christ habe ich mal einen frommen Mann gefragt. Ich bin relativ spät zum Glauben gekommen, muss ich sagen. Ich habe diesen frommen Mann gefragt, wie ist das mit dem Zehnten? Gilt das zum Beispiel für das Taschengeld? Ist ja eine wichtige Frage, oder? Gibt man vom Taschengeld den Zehnten? Wie ist es mit Brutto, Netto? Ja, solche Fragen. Und dann guckt er mich so ein bisschen von oben an und sagt, Bruder, deine Frage ist schon verräterisch. Warum? Ja, sagt er, weil alles Gott gehört. Das hatte ich so nicht gesehen, weil ich habe schon gedacht, das, was ich habe, das ist meins. Ne? So, ich war erst mal bedient. Naja, was soll ich tun, fragte der Landwirt. Jesus macht uns klar, er hätte es wissen müssen. Er hat nun eine phänomenale Ernte, von der er gut hätte abgeben können, aber das ist nicht in seinem Horizont. Ich, mich, meiner, mir. Was soll ich tun? Die Frage stellen sich übrigens auch Christen in freien Gemeinden, in Gemeinschaften, in Freikirchen. Ich weiß nicht, wie es hier gehandhabt wird. Einige von euch werden wahrscheinlich Kirchensteuer bezahlen. Das wird automatisch von der Lohnsteuer abgezogen. Aber darüber hinaus entscheiden wir doch immer wieder neu, was und wie viel wir geben. Wir haben es sozusagen in der Hand oder auf dem Konto. Wir entscheiden, was und wie viel und wann wir etwas geben. Für die Gemeinde, für das Reich Gottes, für Gott. Wir entscheiden, was wir geben. Nicht nur Geld, auch was den Einsatz von unserer Zeit und unseren Gaben betrifft. Wir können von dem, was uns zur Verfügung steht, einen Teil abgeben. Vielleicht liegt es uns ökonomisch gedacht näher, dass wir, anstatt abzugeben, es in einer Scheune lagern. Um der Sicherheit willen oder um der Kinder willen oder aus einem anderen guten Grund. Oder wir stellen fest, dass angesichts der vielen Ausgaben eines Monats am Ende dann doch nicht genug übrig bleibt und wir stehen dann mit leeren oder halbleeren Händen vor Gott und sagen, sorry, es ist einfach nichts übrig geblieben. Kann passieren. Mit einem solchen Finanzverhalten allerdings lässt sich das Reich Gottes nicht bauen. Jedenfalls kein Gemeindehaus, um ein praktisches Beispiel zu nennen. Wir haben vor einigen Wochen in Leimsfeld, in meiner Heimatgemeinde, das 100-jährige Bestehen gefeiert. Und da haben die Alten, sage ich mal, von früher erzählt. Zum Teil das, was sie von ihren Vorgängern gehört haben, von ihren Eltern oder Großeltern. Und da wurden Gemeindehäuser gebaut, da wurden Prediger eingestellt, obwohl man nicht genug Geld hatte. Man hatte eigentlich nicht ausreichend Finanzmittel. Was wurde gemacht? Es wurden Briefchen verteilt, es wurden Vereinbarungen geschlossen. Man ging über den Zehnten hinaus und dann konnte eben mit wenig Mittel konnte ein Prediger eingestellt werden und konnte ein Haus gebaut werden. Die Reste für Gott, das entspricht nicht dem, was wir in der Bibel über das Geben lesen, nämlich dass Gott den ersten Teil bekommt und nicht den letzten Teil oder eben den Rest. Das ist ein biblisches Prinzip seit Kain und Abel, wie wir das eben ja gehört haben. Und es gehört zu den Geheimnissen Gottes, dass Menschen, die großzügig sind, von Gott besonders gesegnet werden, auch eben materiell. Noch eine Antwort aus der Geschichte. Meine Zeit kommt von Gott. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Zu glauben, wir würden über unsere eigene Lebenszeit verfügen, wäre ein tödlicher Irrtum. Das zeigt die Geschichte ziemlich drastisch. Das können wir nicht. Der Landwirt aber, der plant für Jahre, für Jahrzehnte. Er baut und investiert und er spricht zu sich selber. Er spricht sich praktisch seine Lebenszeit selber zu. Er bestreitet auch hier das Recht Gottes an ihm. Er tut so, als könnte er über seine Lebenszeit bestimmen. Gottes Perspektive ist eine andere. Gott weiß, dass die Lebenszeit von diesem Mann in wenigen Stunden beendet sein wird. Seine Lebenszeit ist abgelaufen. Ob jetzt dieser Tod des reichen Mannes eine Strafe von Gott ist oder ob es die Folge seines übertriebenen Arbeitens ist oder ob es eine ganz natürliche Ursache hatte, das wissen wir nicht. Da ist die Geschichte unklar. Aber klar ist, Gott und unsere Zeit, das hängt eng zusammen. Und auch hier gehen wir einfach zurück auf die ersten Seiten der Bibel. Eines der 10 Gebote lautet: 6 Tage sollt ihr arbeiten, einen Tag sollt ihr ruhen. Ihr, eure Familie, die Menschen, die bei euch leben. Ein Teil unserer Zeit gehört Gott. Ein abgesonderter Teil, ein geheiligter Teil, ein Tag für Gott. Für den Gottesdienst, für Begegnung mit Menschen und eben auch, so steht es im Gebot, für die Regeneration, für die Ruhe. Antike Völker kannten so etwas nicht. Ägypter, Moabiter, Ammoniter, Chaldäer, Mesopotamier, die arbeiten alle 7 Tage. Kein Feiertag, kein Sonntag, kein Schabbat. Juden, Christen, Moslems, sie alle haben diesen einen besonderen Tag. Die 7-Tage-Regelung gibt es auch in vielen anderen Staaten. Es gab mal einen Versuch von Stalin, ungefähr vor 100 Jahren, der hat einen sogenannten Revolutionskalender einführen wollen. Und da sollte der Sonntag rausgestrichen werden. Hat aber nicht funktioniert. Was heißt das nun konkret? Den Feiertag heiligen. In unserem Fall den Sonntag ernst nehmen. Manch einer fragt sich ja, was dürfen wir an dem Tag nicht tun? Darf ich eine Maschine aufsetzen? Anni, geht das? Am Sonntag Wäsche waschen? Mancher fragt sich da, und wenn ich meinen Berater fragen würde zum Thema Zehnten, der würde wahrscheinlich auch da sagen: Thomas, Bruder, deine Frage ist verräterisch. Israels Nachbarn jedenfalls, die waren damals neidisch. Die guckten neidisch über die Grenze und sahen ein Volk, das einen Gott hat, das ihm einen freien Tag schenkt. Ein Tag nicht arbeiten, 24 Stunden frei. Mancher tut sich schwer, weil er meint, das sei nun ein Gesetz, das man einhalten muss. Und wenn man dieses Gesetz nicht so einhält, wie man meint, es einhalten zu müssen, dann schlägt das Herz, dann schlägt das schlechte Gewissen. Und manchmal denkt man auch vielleicht, hoffentlich hat das keine negativen Konsequenzen. Aber wir sollten mit dieser Frage sehr entspannt umgehen. Warum? Gottes Absicht ist es doch, uns etwas Gutes zu tun. Er will doch, dass wir Zeit haben. Er will doch, dass wir Ruhe finden. Er will doch, dass wir zu uns kommen. Die Christen im Altertum, das sage ich denen, die sich jetzt viele Sorgen machen um dieses Thema, die Christen im Altertum waren sehr souverän. Die haben gesagt, Feiertagsregelung, 10 Gebote, aber wir wollen nicht den Sabbat nehmen, nicht den 7. Tag. Wir hätten gern den 1. Tag, den Sonntag. Das ist der Auferstehungstag von Jesus, den wollen wir nehmen. Haben die einfach entschieden. Und dann haben sie noch einen Tag genommen, der nach einem anderen Gott benannt ist, nach dem Sonnengott. Kein Problem. Seit der Zeit halten wir das so. Ein praktisches Beispiel, um ein bisschen Entspannung in das Thema reinzubringen, falls jemand sich da Sorgen macht. Eine Lehrerin hat zu mir gesagt, den Sonntag, Nachmittag und Abend, den brauche ich für meine Vorbereitung der neuen Woche. Natürlich kann man irgendwas auch am Freitag machen, aber das macht man dann nicht. Und hat sie für sich entschieden, mein Schabbat, mein Feiertag, mein Sonntag fängt an Samstag 17 Uhr und hört auf Sonntag 17 Uhr. Warum nicht? Noch eine letzte Antwort aus unserer Geschichte. Mein Vermögen gehört auch anderen. Der reiche Landwirt redet ja nur von sich selber. Wie kann ich meinen Wohlstand sichern? Wie kann ich sicherstellen, dass es mir auch in der Zukunft gut geht? Ich, mich, meiner, mir. Andere Menschen kommen da nicht vor. Und die gibt es aber. Andere Menschen, arme Menschen, Tagelöhner, Witwen damals, Menschen mit einer Behinderung, Bettler, Menschen, die auf der Straße gelebt haben. Jesus sagt ja mal, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Also Armut, Bedürftigkeit, das war schon präsent. Das hat man jeden Tag gesehen. Kein Wort davon bei dem Landwirt, der gerade einen Superschnitt gemacht hat. Kein Wort. Sein Privateigentum, das ist ihm wichtig. Privat, das ist ein Wort, das ist nicht aus der deutschen Sprache. Wisst ihr, aus welcher Sprache das kommt? Latein, wunderbar. Und jetzt kommt der Knaller. Privare heißt auf Deutsch rauben. Sag mal. Das ist doch sehr interessant. Privare, da kommt das Wort privat her, heißt auf Deutsch rauben. Mein Vermögen gehört auch anderen. Diese Tatsache löst vielleicht bei dem einen oder anderen ein Unbehagen oder Widerspruch aus. Aber mal ganz ehrlich, jeder, der jeden Monat ein Gehalt bekommt oder eine Pension oder einen Versorgungsbezug oder irgendwas in der Art, jeder, der regelmäßig Post von seiner Gemeinde bekommt, wegen Abgaben, Grundsteuer und so weiter, der weiß doch, das, was ich bekomme, das gehört nicht alles mir. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich weiß, es wird nicht oft passieren in dieser Kirche, in diesem Gemeindehaus. Das ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist unsere Verfassung. Sehr klein, sehr dünn, aber sehr gehaltvoll. Und da stehen wichtige Sachen drin, die unser Leben sozusagen ein Stück weit sicherer machen. Erster Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Keiner darf einfach so mein Telefon abhören. Keiner darf einfach so meine Briefe öffnen. Meine Wohnung ist unversehrt. Ich habe Recht auf Religionsausübung. Das sichert mir die deutsche Verfassung. Und dann kommt ganz am Anfang ein Satz, den muss ich euch vorlesen. Das Eigentum ist gewährleistet. Okay, das verstehen wir. Und dann kommt der Satz, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das steht in unserem Grundgesetz. Jesus beginnt ja seine Geschichte mit den Worten, hütet euch vor Habgier. Das Gegenteil von Habgier ist Großzügigkeit. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Das Verhalten des Landwirts tut ihm selber nicht gut. Jesus sagt, dieser Mann ist arm. Dieser Mann ist nicht reich in Gott. Er ist arm. Reich wäre er gewesen, hätte er etwas abgegeben. Aber das passte nicht in seinen Horizont. Hütet euch vor Habgier, sagt Jesus. Keiner lebt davon, dass er viele Güter hat. Wollen wir aber den Mann nicht einfach verurteilen, denn ein bisschen steckt vielleicht auch in uns die Tendenz, dass man die eigene Scheune füllt. Was soll ich tun, sagt der Landwirt. Wir würden ihm sagen, bau doch eine Scheune weniger. Gib ab von dem Reichtum, der dir zugefallen ist. Andern Gutes zu tun, tut dir gut. Du wirst glücklicher sein mit dem etwas weniger. Und du bewahrst deine Seele vor Schaden. Das wäre kluges Handeln. Aber er wollte alles für sich. Und am Ende sagt Gott zu ihm, du Narr, wem gehört das alles, wenn du heute stirbst? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Die Antwort ist, dir wird es auf keinen Fall gehören. Du wirst nichts mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit diesem reichen Mann, mit diesem reichen Landwirt identifizieren könnt. Aber eins haben wir doch heute Morgen gelernt, wie wir nicht als Dummkopf vor Gott stehen. Amen.